Herzlich willkommen nun zum zweiten Teil vom Enneagramm. Und hier sprechen wir jetzt einmal über den Schmerzpunkt der Egotypen, okay? Denn jeder Egotyp hat einen Schmerzpunkt, ein Gefühl, was er nicht mehr fühlen möchte, weil genau das ist am Ende des Tages das Ego. Wir haben eine Situation in unserem Leben, die kann bei der Geburt sein, die kann aber auch danach kommen, ja, wenn wir wissen, dass wir alle 9 Egotypen spielen können und wahrscheinlich auch spielen, haben wir mehrere Schmerzpunkte in unserem Leben auch erreicht. Die waren nicht alle bei der Geburt, so glaube ich. Ist es so, dass es einfach ein gewisses Gefühl gab, was wir nicht mehr fühlen möchten und dann eine Mauer bauen, einen Schutz bauen. Und dann leben wir durch diese Mauer hindurch. Das bedeutet, dass wir Spiele spielen, um das Gefühl nicht mehr zu fühlen. Egal was, wir sagen Sachen anderen Menschen, damit wir nicht von ihnen verletzt werden und das gleiche Gefühl fühlen, ja? Wir verhalten uns einfach anders, damit wir das nicht mehr fühlen müssen. Vielleicht kennst du das von Kindern oder hast du schon mal gehört von Eltern, die sagen, auf einmal verändert sich mein Kind, das verhält sich total anders. Dann war da wohl eine Situation, die schmerzhaft war und dann war das Verhalten anders, ja. Oder einfach auch Erwachsene, das kennst du vielleicht auch unter Freundschaften, dass du auf einmal denkst, okay, irgendwie ist die Person jetzt total anders. Was ist denn da jetzt los? Was ist denn da passiert? Und dieses Verhalten verändert sich auch nicht mehr. Dieses Verhalten bleibt einfach. Und immer dann sind einfach wahrscheinlich irgendwelche Mauern hochgezogen worden, die anders werden. Zum Beispiel nach einer Trennung zum Beispiel verändern sich die Menschen meistens, ja. Da sind einfach Wunden, ja, die kann man so nicht direkt heilen und dann baut man erstmal die Mauer auf und dann ist das erstmal so. So, und genau von diesen Gefühlen, die wir verstecken, genau darüber möchte ich dir jetzt erzählen, denn jeder Egotyp hat ein anderes Gefühl, was er nicht fühlen möchte, ja, was da so hintersteckt. Und genau, ich beschreibe es dir einmal wieder, wie auch in dem letzten Teil, dass ich einmal wieder bei den Herztypen anfangen und zwar beim Typ Nummer 2. Der Typ Nummer 2 ist ein ganz, ganz spannender Typ. Wir haben schon kurz drüber gesprochen, ne? Ich habe da für mich immer so die Mutter, die den Kuchen backt auf den Geburtstag von meinem Kind, weil sie zu Besuch eingeladen worden ist. So. Oder das Bild der Mutter, die sich aufopfert, die Sekretärin, die sich aufopfert und so. Diese Person gibt ganz viel Liebe nach draußen, ne? Sie gibt sich auf und sie gibt die Liebe nach draußen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Warum macht sie das? Sie macht das, weil sie Liebe haben möchte. Sie möchte die Liebe haben, weil sie zu wenig in sich hat, weil diese Einsamkeit, dieses Alleinesein, ja, dieses Nicht-Geliebt-Sein, das ist so eigentlich ihr schlimmstes Gefühl, was sie unter keinen Umständen fühlen möchte. Ja, also Nicht-Geliebt-Sein, das geht überhaupt nicht, da flippt sie aus. Und das kann sie tatsächlich richtig gut. Das ist nämlich die Sekretärin, die da ist und sich komplett für ihren Chef aufopfert. Aber in dem Moment, wo sie gekündigt wird, wo sie abgeschrieben wird, da dreht sie komplett um und wird die heimtückischste Person überhaupt. Dabei ist es total spannend, weil alles, was du ihr an Liebe gibst, ja, also sie gibt dir ganz viel, ja, und alles, was du an Liebe zurückgibst, kann sie gar nicht aufnehmen. Schon spannend, oder? Also sie will Liebe haben, sie gibt ganz viel Liebe, um Liebe zu bekommen, aber die Liebe, die sie bekommt, kann sie nie aufnehmen, ja? Weil sie durch diese Mauer nicht durchgeht. Das heißt, die Person ist eigentlich nie wirklich, fühlt sich eigentlich nie wirklich geliebt. Und das, obwohl sie so viel gibt. Nun gut, das nun Typen Nummer 2. Dann haben wir den Typen Nummer 3. Ich persönlich finde, es ist ein sehr, sehr gemeiner Typ, der echt doll wehtut, allein schon, wenn man darüber spricht. Ich selber habe diesen Typ lange gelebt und deswegen weiß ich, wovon ich rede. Was heißt lange? So lange nicht, aber ich habe ihn gelebt und ich kenne ihn leider. Der Typ Nummer 3 hat mit der Liebe abgeschlossen. Der ist der Meinung, dass Liebe eine Illusion ist und glaubt nicht mehr daran und möchte deswegen nur noch Respekt und nimmt auch keine Liebe mehr an. Das heißt, sobald die Liebe kommt, geht er 10 Schritte zurück. Er will nur Respekt und das will er zu 100%. Und dafür fängt er an, richtig reinzuhauen. Dafür fängt er an, richtig viel zu machen, okay? Also hier, die Mutter, die einen Vollzeitjob hat, die 3 Kinder hat, die gerade ihr 3. Kind bekommen hat. Dritte Kind ist 6 Wochen alt. Während des Mutterschutzes hat sie schon nebenbei wieder gearbeitet und das Kind ist dann gut betreut und mit 6 Wochen nach der Geburt geht sie auch wieder arbeiten natürlich. Warum? Weil sie Respekt dafür haben möchte. Ja? Die ganzen Motivationstrainer auf der Bühne, die wollen doch nur den Applaus. Es geht ihnen um den Respekt. Wow, du hast es geschafft. So viele Menschen kommen zu dir in die Halle und gucken sich deine Sachen an und sind begeistert von dir. Und so. Es geht da einfach nur um Respekt. Ja? Nicht um Liebe, nicht um echte Gefühle, nur um Respekt, weil Liebe gibt es nicht. Die Mütter sind übrigens auch sehr, sehr hart meistens. Also das ist meistens nicht so dieses Liebevolle, sondern eher so, ja, müssen wir jetzt hier machen. Zack, 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 zack. Ich meine, wie soll das auch anders unter den Umständen gehen, ne? Ja, da sind wahrscheinlich auch mal ganz schwere Momente gekommen, die einfach dafür gesorgt haben, dass man mit der Liebe abgeschrieben hat. Dass man einfach gesagt hat, okay, es gibt keine Liebe. Kleines Beispiel von mir. Bei mir war das bei der Geburt, weil ich nach der Geburt von meiner Mutter getrennt worden bin, weil es mir nicht gut ging, weil das zu dem Moment, wo ich geboren bin, einfach auch so war. Da gab es einfach diese Kinderstationen, wo die Kinder auch waren. Und bei den Menschen hat das ganz, ganz oft genau das hervorgerufen, ja, dass einfach, ja, man sich nicht geliebt fühlte und man die Liebe vielleicht verloren hat, auch tatsächlich in seinem Leben. Ja, kommen wir nun zum Typ Nummer 4. Es ist so, dass Typ Nummer 4, da geht es um Wertlosigkeit, ja, diese Person fühlt sich unfassbar wertlos. Und das Spannende ist auch, dass dieses Gefühl aufzubauen wirklich schwer ist bei der Person. Es ist, sie macht einfach alles, damit das nicht so auffällt, ja. Der Typ Nummer 4 ist sehr introvertiert, nach innen hin, ja. Weil er auch denkt, der ist nichts wert. Er hat auch immer irgendeinen Makel, ja. Und trotzdem, und das ist das Paradoxe daran, geht der auf die Bühne. Es ist eine Rampensau, so könnte man sagen. Ja, also jemand, der auf die Bühne will, der da unbedingt auch gesehen werden möchte. Die 4 möchte gerne gesehen werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die 4 nicht nach draußen geht. Ja, sondern es ist so, dass man muss zu ihr hinkommen, damit sie sich in irgendeiner Art und Weise wertvoll fühlt. Aber sie kann das Gefühl nicht so gut aufnehmen, nicht so gut speichern. Ja, sie ist sehr, sehr oft im Drama. Ich habe schon erzählt, da geht es so um diese Drama-Queen. Einfach, weil sie sich absolut wertlos fühlt. Sie sucht einen Makel an sich, damit sie etwas Besonderes hat. Der Makel kann aber auch eine Akne sein. Ja, also wenn du verstehst, was ich meine, das ist jetzt nichts, ich habe besonders schöne Haare, sondern eher aufs Negative bezogen. Ja, weil sie ja so wertlos ist und daran zieht sie sich immer wieder auf, wie wertlos sie doch eigentlich ist. Das ist ganz spannend, weil meistens haben Menschen, die eine 4er-Fixierung ansehen, gar nicht das Gefühl, dass sie sich wertlos fühlen könnte, weil man sie eigentlich total schön, total nett, total lieb findet. Aber tatsächlich sind sie wirklich in einer extremen Wertlosigkeit gefangen. So, bevor ich jetzt weiter zur 5 gehe, ganz kurz, zwischen der 4 und der 5 gibt es diese Spalte, davon habe ich dir schon erzählt. Und ich habe dir gesagt, es ist ein Loch, ja, es ist ein bisschen wie ein schwarzes Loch und die Leute fallen dort hinein. Und zwar fällt die 4 gerne in dieses Loch hinein. Schau dir mal die Künstler an, die in ein Drogenloch, in ein Depressionsloch, in Suizidversuche etc. hineinfallen, in Alkoholsüchte oder. Es ist die Wertlosigkeit plus dieses Loch, was extremst nah an der Depression ist. Okay? Und dann kommt auf der anderen Seite von dem Loch kommt die Fünferfixierung. Da geht es bei dem Verstandstypen weiter. Und die Fünf ist extremst ängstlich. Und dann trifft sich diese Wertlosigkeit, das Loch mit der Ängstlichkeit. Das bedeutet eine tiefe Depression. Okay? Das sind ganz, ganz tiefe Depressionen, die unfassbar schmerzvoll sind, wo man ganz, ganz schlecht rauskommt. Ich habe aktuell gerade das Bild von Amy Winehouse zum Beispiel vor meinem inneren Auge, was wirklich so, so traurig ist. Ich meine, sie war so jung, sie ist so in die Drogen- und Alkoholsucht reingefallen. Sie war so eine großartige Künstlerin von der Stimme. Also egal, ob du jetzt ihre Musik magst oder nicht, aber von der Stimme her war sie eine großartige Künstlerin. Und da musst du einfach sehen, dass sie einfach so tief gefallen ist. Dieses Loch war einfach so tief. Und sie kam nicht mehr raus, bis zu ihrem Tode. Traurige Momente. Ja, so. Wenn wir nun zu der 5 kommen. Die 5 ist sehr, sehr ängstlich. Ja, deswegen liest sie. Desto mehr die 5 weiß, ja, auch vom Experten oder selber der Experte ist, umso sicherer kann sie sein. Aber da du auch dir sicherlich denken kannst, dass wir nicht alles auf dieser Welt wissen können, es wird immer Sachen geben, die wir nicht wissen, ja, ist es ganz einfach so, dass wir natürlich aus der Nietzsche 100% sicher sein können, ne? Und es kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu. Ja, bestes Beispiel gerade ist Corona. Da kommen spontan neue Sachen, die wir eben erstmal nicht wissen. Das macht noch größere Angst und deswegen liest man, um sich abzulenken, weil man die Angst ja nicht fühlen möchte. Ja, das ist eine Form der Angst. Jetzt gibt es bei der Sechserfixierung auch eine Form der Angst. Ja, eine Angst, aber da geht es eher um das Soziale, eine Angst, nicht dazu zu gehören. Ja, deswegen ist man so der gute, anpassungsfähige Teamplayer, weil man ja dazugehören möchte. Ganz, ganz wichtig. Ja, und dazu kommt, dass die 6 noch einen Schmerz hat, der echt auch gemein ist. Also die 6 gehört auch zu einem der gemeinen Sachen, die echt nicht schön ist. Die 6 hat wie einen kleinen Zweifler auf der Schulter, der ihr die ganze Zeit sagt, was andere über ihn oder sie denken. Ja, kleines Beispiel. Der Zweifler sitzt auf meiner Schulter und sagt mir, der Nachbar sowieso, der hat mich eben so komisch angeguckt, der denkt, dass meine Frisur total blöd aussieht und der denkt, dass ich zu nichts in der Lage bin und eine schlechte Mutter bin. Das sind eigentlich die Gedanken, die man selber im Kopf hat. Doch sich die selber zu sagen, ist ja wirklich hart und wirklich gemein. Das tut das Ego der 6 überhaupt nicht. Sondern alternativ projiziert man das einfach auf den Nachbarn. Der Nachbar hat das gesagt. Der Nachbar denkt das über mich. Das heißt, wenn du jetzt weißt, dass die 6 nur dazugehören möchte, ja, und alles dafür tut, ist es ja echt hart, wenn er sich selber so die Steine in den Weg wirft, dass er nie dazugehören kann, weil er immer denkt, dass die anderen schlecht über ihn denken. Und somit grundsätzlich an jeder einzelnen Handlung, die er selber macht, zweifelt und sich nicht sicher ist. Ne? Angst, Sicherheit. Die 6 ist auch kein netter Typ. Also das ist sehr zerstörerisch tatsächlich, was da passiert. Da sieht man auch viele Krankheiten, die so im Bereich von Krebs sieht man sehr, sehr viel mit dabei. Gegen sich selbst sein, Autoimmunerkrankungen. Es ist echt hart und das ist auch nicht so einfach, diesen Zweifler zu bekämpfen. Man kann das machen, man kann den Zweifler wirklich loswerden. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Aber es ist ein Weg, den man gehen muss. So, ja, dann sind wir bei der 7, den Bungee-Jumper, ja, der Bungee-Jumper, jetzt halte ich fest, hat Angst vor der Angst. Was, Silke? Der geht Bungee-Jumpen, wie kann der denn Angst vor der Angst haben? Ja, Der geht Fallschirmspringen. Wie kann der denn Angst vor der Angst haben? Der geht doch freiwillig in die Angst rein. Ja, der geht freiwillig in diese Angst rein, die er irgendwie einschätzen kann. Aber die Angst, die in ihm ist, durch irgendwelche Erlebnisse, davor hat er Angst und davor läuft er weg. Deswegen geht er lieber in eine andere Angst als in die eigene Angst. Okay? Das ist ein echt interessanter Part, in denen dort gespielt wird. Ja, Angst vor der Angst. Es ist einfach ein Weglaufen. Deswegen ist der auch so schnell von seinen Beinen her. Ne? Der läuft und läuft und läuft immer weiter weg. Ne? Vor sich selber, vor der Angst, Angst vor der Angst. Ja, dann haben wir den Typ Nummer 8 und wir gehen in den körperbezogenen Bereich hinein. Das ist der cholerische Chef, falls du dich erinnerst. Und ich habe gar nicht so groß beschrieben, weil dir, glaube ich, klar ist, wie der cholerische Chef ist. Ne? Was soll ich denn dazu groß erzählen? Das ist eigentlich vollkommen logisch. Und der cholerische Chef hat eigentlich Angst davor, dass seine Schwäche gesehen wird. Also die Schwäche ist das Gefühl, was er nicht fühlen möchte und was er auch nicht will, dass es gesehen wird. Der cholerische Chef ist deswegen cholerisch, weil er nicht weiß, was du tust. Okay, der ist zu 100% auf dich und deine Arbeit angewiesen. Und wenn du das nicht mehr tust, dann weiß der nicht, wie das geht. Und jetzt stell dir mal grob vor, du hast eine große Firma, du verdienst damit Geld, du hast die Verantwortung für den ganzen Laden, ja, und du hast keine Ahnung, was deine Angestellten tun, ja, du kannst halt nur das Ganze gut irgendwie koordinieren und bist zu 100% darauf angewiesen. Was denkst du, wie fühlst du dich, wenn derjenige nicht gut seine Arbeit macht? So, oder ob er mal weg ist oder sonst was. Ja, du hast totale Schwäche und diese Schwäche zuzugeben, das funktioniert bei dieser Achterfixierung nicht. Und das ist echt schwierig und deswegen wird der cholerisch. Deswegen geht er in die Wut rein und lässt sie nach außen hinaus, damit bloß keiner denken könnte, dass er schwach ist. Und wahrscheinlich hast du bis jetzt gerade auch nicht gedacht, dass er schwach ist, aber tatsächlich achte mal drauf, es ist die Schwäche dahinter, die man immer wieder beobachtet. Dann haben wir die Neunerfixierung. Die Neunerfixierung ist ja sehr, sehr sanft, ne? Sehr harmoniebedürftig. Und die Neunerfixierung hat ein Erlebnis gemacht, bei der so viel Wut da war, dass sie Angst davor bekommen hat. Angst vor dieser Wut. Und dann angefangen hat, alle Gefühle zu deckeln. Komplett zu deckeln. Nichts mehr ist da. Das ist der Grund, warum die Neune auch auf der Suche ist, weil nichts da ist. Da ist zwar so eine Harmonie über alles, aber die ist halt nicht echt. Das ist halt das Thema. Alles, was nicht echt ist, ist halt nicht greifbar. Und dann sucht man halt weiter. Und das weiß die Neune auch wenn sie das so niemals sagen würde. Und das ist alles mit diesem Erlebnis, als man mal Wut unterdrückt hat. Als man Wut erlebt hat und dann die Wut daraufhin unterdrückt hat. Das ist der Hintergrund. Das bedeutet, wenn man ein Gefühl unterdrückt, sage ich ja immer wieder aufs Neue, muss man leider alle unterdrücken, weil sonst funktioniert es nicht. Die 9 kontrolliert sich extremst. Also nochmal zum Vergleich zur 8. Die 8 kontrolliert andere, damit ihre Schwäche auch nicht gesehen wird, ja, mit der Wut. Die 9 kontrolliert sich selber, um die Wut nicht zu fühlen. Wow. Wenn du bei einer Neunerfixierung ihr einen Termin geben möchtest, ja, oder du bestimmst den Termin, so, keine Ahnung, als kleines Beispiel, du bist mit einer Neunerfixierung verheiratet und es geht darum, am Samstag den Rasen zu mähen. Du hast eigentlich die Tage vorher schon mit ihr darüber gesprochen oder mit ihm und gesagt, hey, okay, dann machen wir am Wochenende, mähen wir den Rasen und keine Ahnung. Und dann könnte es ja sein, dass du morgens früh am Tisch sitzt und sagst, okay, und um 10 Uhr mähst du dann den Rasen. Das ist ein Eingriff in die Terminlage, ein Bestimmen über diese Person, das kann die 9 nicht leiden. Das geht nicht, weil die sich so sehr kontrolliert, dass sie von außen unter keinen Umständen kontrolliert werden möchte. Das funktioniert nicht. Auch jetzt, um auf Corona-Zeiten nochmal rauszugehen, das ist gerade wirklich hart für die 9er-Fixierung. Ne? Von außen, der Lockdown, von außen kontrolliert zu werden. Das geht überhaupt nicht. Ne? Also das ist wirklich ein Thema. Hier, WhatsApp, Facebook, kontrolliert werden. Nee, nee, nee. Also das ist nicht angenehm für die Neunerfixierung. Das möchte sie nicht. Ja, vielleicht auch verständlich, weil sie so viel Kontrolle durch sich selber erfährt, dass sie das nicht von anderen Menschen haben möchte. So, dann haben wir den Typ Nummer 1. Da haben wir den Priester, ne, der so gerne predigt, aber auch natürlich Nonnen. Sehr perfektionistische Menschen. Und wenn wir mal kurz beim Priester bleiben, und sicherlich kennst du auch solche Filme wie den Da Vinci Code oder so, wo man sich bestraft, weil man, keine Ahnung, Sünde begangen hat, ne? Das ist der Zorn. Die Eins will nicht den Zorn fühlen. Wobei man ihn ganz oft im Gesicht geschrieben steht. Aber sie bestraft sich auch selber für den Zorn tatsächlich. Zorn ist das Thema dahinter. Ich habe immer das Bild wirklich vor Augen, wo dieser Herr sich in dem Film auspeitscht vor Zorn. Das ist echt, echt traurig. So, das berührt mich einfach. Das waren jetzt die Schmerztypen dahinter. Was mich jetzt interessiert, nach all deinem Wissen, den du jetzt hast, ja, bei manchen habe ich es gesagt, aber eben nicht bei allen, und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, es gibt ja diese drei Bereiche. Es gibt den Körper, das Herz und den Verstand. So. Und es sind immer drei Egotypen. Und was denkst du, welcher Typ, also in jedem Dreierpäckchen, ja, gibt es einen Introvertierten, einen Extrovertierten und einen, wie soll ich sagen, neutralen quasi, ja? Kann man sagen, normal, können wir es so mal stehen lassen. Genau. Und mich würde interessieren, wie ist deine Einschätzung zu diesen drei Typen jeweils aus jedem Päckchen? Herz, Verstand und Körper. Wer ist extrovertiert, wer normal? Schreib es doch mal auf. Das ist auf jeden Fall mal eine Hausaufgabe für dich. Und das zweite ist, wenn du jetzt diesen Personen, du hast ja schon Personen aufgeschrieben, wenn du jetzt diesen Personen mal mit Mitgefühl begegnen müsstest, ja, du hast den Typ aufgeschrieben, und überleg mal kurz, wo der Schmerz ist von den jeweiligen Typen. Schreib einmal den Schmerz dazu, bitte. Habe ich dir hier drin auch alles erzählt. Vielleicht siehst du auch eine Situation vor deinem Auge, die musst du nicht aufschreiben. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie müsstest du denen mit Mitgefühl entgegenkommen, dass sie nicht in den Schmerz gehen, ja, dass sie nicht in ihr Ego gehen müssen. Was müsstest du tun? Nehmen wir mal den cholerischen Chef als ersten Punkt, ja, wenn ich weiß, dass mein Chef total cholerisch ist, weil er nicht weiß, was ich mache, weil er nicht weiß, weil er nicht will, dass ich seine Schwäche sehe, dann ist mein Mitgefühl, indem ich meine Sachen pünktlich abgebe, ihm zeige, so tue, als ob er alles weiß, was da steht, ja, es ihm aber trotzdem erkläre, ja, also so. Sie wissen ja, ne, hier ist Punkt 1 und Punkt 2 und wie Sie gesagt haben, so habe ich Punkt 1 anhand Punkt 2 berechnet, um dann dieses Ergebnis für diese Länge vom Haus zu haben. Keine Ahnung, du merkst, ich rede gerade Quatsch, aber ne, einfach auf so eine lockere Art und Weise. Sie wissen ja, Sie haben mir ja gesagt, ich soll das so machen. So, dann fühlt er sich natürlich stark, dann denkt er, ach, du weißt, dass er weiß, wovon er redet, ne? Als hätte er dich so beauftragt. Stimmt zwar nicht, aber er denkt halt, dass du das Gefühl hast, er weiß das Gleiche auch. Ja? Und das gibt ihm natürlich ein stärkendes Gefühl. Das heißt, er will Schwäche nicht fühlen. Das heißt, ich gebe ihm als Mitgefühl die Stärke. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Wenn nicht, dann frag mich bitte auf jeden Fall nochmal per Sprachnachricht. Ich möchte, dass du das mit allen neuen Typen bitte machst. Ja, kann auf ein Thema bezogen sein, kann aber auch sehr neutral sein, so wie ich das gerade einmal gemacht habe. Kannst auch einfach mal ein Beispiel dazu erfinden oder ein reelles, was du vielleicht auch schon mal hattest, wo du vielleicht mit einer Freundin, die du dort in irgendeinem Typen beschrieben hast, jetzt schon mal hattest, wo sie voll aufs Ego, ne, aus dem Ego auf dich reingegangen ist und vielleicht bist du auch aus deinem Ego rausgegangen, aber überleg mal, was hättest du denn jetzt tun können, damit ihr Ego nicht gefüttert worden wäre? Was hättest du tun können, um mit Mitgefühl da reinzugehen, damit sie sich vom Gefühl her anders gefühlt hätte? Genau. Das wäre jetzt einmal der Punkt, den ich dir als Hausaufgabe gebe. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß dabei und freue mich schon, deine Unterlagen dann zu sehen.